Ja, ich bin gerne mit meiner Frau heute wieder bei Ihnen zum Gottesdienst. Ich werde im November wieder in Tansania sein und Sie wissen ja, dass wir schon im Frühjahr, meine Frau und ich, in Tansania waren. Und ein paar Bilder sollen einfach auch mal in dieses Land und in das, was wir da tun, einführen. Das ist so richtig Tansania, wie man sich's vorstellt. Eine Hütte mit Gras gedeckt und ein Bananenbaum im Hintergrund, also richtig Afrika. Wo liegt Tansania? Wir sehen hier Afrika. Und wir sind, ja, und hier Ostafrika mit Kenia, dem Kongo und das Grüne ist Tansania. Tansania ist im Norden umgeben von Kenia und Uganda, im Westen von Burundi und von dem Kongo und im Süden von Sambia, Malawi und Mosambik.
Okay.
Ja, die große Stadt ist Dar es Salaam am Meer und die Hauptstadt ist Dodoma in der Mitte. Sicher ist der Kilimandscharo bekannt, der berühmte Berg in Afrika, auf dem Schnee ist. Als die ersten Europäer diesen Berg für sich entdeckt haben und in Europa erzählt haben, in Afrika gibt es Schnee, wurden sie ausgelacht. Und heute besteigen sehr viele Europäer, Amerikaner und vielleicht auch Chinesen, ich weiß es nicht, diesen Berg Kilimandscharo. Das ist der Indische Ozean, da ist es auch sehr schön, viele machen auf Sansibar Urlaub. Ja, zu Tansania fällt uns natürlich die Tierwelt ein. Ein Elefant. Freunde von uns haben erzählt, sie sind durch den Busch gefahren mit ihrem Jeep und dann plötzlich stand ein Elefant vor ihnen. Rechts und links vor Urwald, was sollten sie tun? Den Elefant konnten sie nicht gut umfahren, Hupen hat auch nichts genützt, mussten sie warten, bis der Elefant wieder weggegangen ist.
大家想到塔斯尼亚，可能就会想到一种动物，就是大象。但是有一次，我一个朋友就是在路上碰到了大象，然后不知道该怎么样赶它走，就只能等它慢慢的走，走掉。
Ja, es gibt nicht nur Elefanten, sondern es gibt viele sehr schöne Tiere, das Nashorn, die Zebras, die verschiedenen Gnus, die Flamingos, den Büffel und natürlich auch den Löwen. In Tansania wächst auch Kaffee und natürlich Bananen. Aber das Schönste in Tansania sind die Menschen. Das ist die Küche neben einem Pfarrhaus. Die Küche zum Kochen, das ist die Küche. Und die Frauen kochen miteinander auf so einem kleinen Herd, auf dem Stein und setzen sich in den Garten und warten, bis alles fertig ist. Man zieht auch die farbenprächtigen Gewänder. Die schönen bunten Gewänder. Hier kochen zwei Frauen den Ugali, das ist das Hauptessen, wie bei uns das Brot, wird aus Mais mit Wasser zubereitet. Und ganz besonders schön sind die Gottesdienste, sehr bunt und mit viel Musik, und es macht viel Freude, dort miteinander Gottesdienst zu feiern. Meine Frau hat die viele Kranke behandelt mit ihrer Homöopathie. Es war sehr eindrucksvoll. An einem Tag kam meine Frau zu ihr und sagte, ich muss in den nächsten Tagen am Magen operiert werden. Am Magen operiert werden ins Krankenhaus. Eine Frau kam zu meiner
Frau.
Meine Frau gab ihr Naturmedizin. Und ein paar Tage später kam sie wieder in die Sprechstunde meiner Frau. Und sagte, stellen Sie sich vor, als ich im Krankenhaus zum Operieren war, hat der Arzt mich noch einmal untersucht und gesagt, ist alles in Ordnung, Sie braucht nicht operiert zu werden. Und Sie können sich vorstellen, was das ausgelöst hat. Ganz, ganz viele Menschen kamen in den Dörfern zu Fuß, zum Teil viele Kilometer, auch mit dem Bus, um sich von meiner Frau behandeln zu lassen. Wir hatten keinen Raum, deswegen hat meine Frau unter einem Baum, unter einem Mangobaum, die Menschen behandelt. Und hier sind sie am Warten, bis sie drankommen. Und auch die sind am Warten. Das war neben einer Schule, einer Secondary School, also einer Art Gymnasium. Und meine Frau hat mit dem Biologielehrer zusammen über die Pflanzen in Tansania gesprochen und die Schüler haben sehr interessiert zugehört. Sie wollten dann gleich einen Club für natürliche Medizin gründen. Ich selber habe am College, am Theologischen College unterrichtet, wo die Studenten auf ihren Beruf als Pfarrer vorbereitet werden. Es war ursprünglich für 30 Personen gebaut und in den letzten Jahren sind 60 Studenten gekommen, deswegen müssen jetzt neue Schlafräume gebaut werden. Und die Studenten helfen kräftig mit. Die Steine werden in Eigenarbeit hergestellt mit Sand, Zement und Wasser und an der Sonne wird es dann getrocknet. Das ist der Unterrichtsraum. Da bin ich mit den Studenten zusammen und unterrichte sie in Griechisch.
Das ist
Griechisch ist ja die Sprache des Neuen Testaments. Das ganze Neue Testament ist ursprünglich in Griechisch geschrieben und es gehört zur Pfarrerausbildung dazu, aber die Tansanier haben keine Griechischlehrer. Und weil ich das in der Schule gelernt habe, also im Studium gelernt habe, habe ich den Studenten dann die Anfänge von Griechisch beigebracht.
是一个很重要的一个教育的一个部分，成为牧师的一个很重要的教育部分，但是他们的那个希腊文不太好，所以我们现在在那里教他们希腊文。
Ja, und das ist ein Gruppenbild mit den Studenten zusammen, die also alle zusammen mit den Lehrern zusammen, die dort sich auf den Pfarrberuf vorbereiten. Es sind ein paar wenige Frauen dabei, aber die meisten sind Männer. Wir hatten gesammelt für einen Kopierer für die Bibelschule und ich hatte dann das Geld mitgenommen, sie haben auch einen Teil dazu gegeben und wir konnten dann in Tansania so einen Drucker kaufen und jetzt steht er dort und sie freuen sich, dass sie jetzt auch kopieren können und so ist die Arbeit etwas leichter geworden.
对，我们这里有一个买了一个复印机，然后我也捐助了一些钱，然后大家和大家一起凑钱买了这个复印机，然后让我们的那个学习是变得简单一些。
Ich werde im November wieder dort sein und dieses Mal systematische Theologie unterrichten.
今年11月份我们会再去坦桑尼亚，并且系统教授，教授，神学。Aber
ich werde auch nach Tabora fahren. In Tabora ist unser Projekt, das wir nun im Augenblick planen. In den Ort Tabora.
Tabora.
Und in Tabora wird eine Klinik gebaut werden. Die Regierung in Tansania sagt, ja, es ist möglich, dass meine Frau auch weiter die Kranken behandelt, aber dazu braucht sie eine Genehmigung. Und um eine Genehmigung zu bekommen, muss sie eine Klinik haben. Eine Klinik ist wie bei uns so eine kleine Arztpraxis, also zwei Behandlungsräume, eine Rezeption und ein Lagerraum. Und wir haben mit den Christen dort besprochen, wie das gehen kann. Hier sehen wir den Mann in dem weißen Gewand, das ist der Erzbischof der katholischen Kirche. Es ist eine Vereinigung aller Kirchen, also der katholischen, evangelischen, Baptisten, den Freikirchen, die gemeinsam mit meiner Frau dieses Projekt ins Leben rufen wollen.
就是我们会跟很多不同背景的人一起，天主教的，然后其他的一些人一起去完成这些事情。
Und wir haben auch hier in Deutschland jetzt einen Verein gegründet, Bethesda Klinik, der auch diese Klinik dann unterstützen soll.
我们在德国也建立了一个机构，能够支持那边的工作。
Und wenn ich jetzt in Tansania sein werde, werde ich auch nach Tabora fahren und mit den Schwestern und Brüdern dort besprechen, wie wir jetzt diese Klinik gründen können, dass es im nächsten Jahr losgeht. Und in 2 Wochen werde ich nach München fahren und dort in einer Konferenz teilnehmen, wo wir lernen, dass wir Stiftungsgelder beantragen für diese Klinik. wenn alles gelingt und Gott seinen Segen dazu gibt, dann wollen wir dann nächstes Jahr, vielleicht im Frühjahr, diese Klinik eröffnen. Wir haben Freunde in Indien. In Indien ist die Naturheilkunde auch sehr populär. Und die Freunde in Indien haben uns gesagt, dass sie, wenn es alles läuft, auch eine Ärztin schicken werden, die dann mit meiner Frau zusammenarbeiten wird. Ja, und wenn Sie im Gebet einfach auch daran denken, uns unterstützen, das wäre sehr schön. Es wäre sehr schön zum einen, dass die Gespräche in Tansania gelingen mit den Christen dort, dass auch die Gespräche mit der Stiftung gelingen, dass durch die Stiftung auch die entsprechenden finanziellen Unterstützungen kommen und dass auch der Unterricht in dem College gelingen kann. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, dieses Haus ist ein sehr berühmtes Haus. In diesem Haus hat Julius Nyerere, der erste Präsident von Tansania, der Tansania in die Unabhängigkeit geführt hat, bevor er Präsident wurde, als Lehrer gearbeitet. Er war also auch, hat in Tabora gelebt und war dort Christ, ging jeden Sonntag zum Gottesdienst und hat in diesem Haus dann gelebt. Also wir freuen uns sehr, wenn Sie in Ihrer Fürbitte an uns denken. Und jetzt möchte ich gerne über diesen Text in Jesaja, den wir gerade eben schon gelesen haben, mit Ihnen nachdenken. Dieser Text ist wieder der Text, der in Deutschland überall in den evangelischen Kirchen gepredigt wird. Und dieser Text hat ein ganz besonderes Thema. Es geht um Erntedank. Der erste Sonntag im Oktober in Deutschland, in den evangelischen Kirchen, ist unser Erntedanktag. Ich möchte Ihnen gerne ein bisschen so über unseren Erntedank erzählen. Also der Weizen ist geerntet, die Äpfel und Kürbisse sind reif und die Trauben sind süß. Im Oktober werden die Felder abgeerntet, es wird schon ein bisschen bunt und im November kündigt sich dann der Winter an. Und Erntedank ist die Zeit, um zurückzuschauen, was in diesem Jahr alles so gewachsen ist und wofür wir Gott danken können. Also wir danken Gott für das Brot auf dem Tisch und für alles, was wir haben zum Leben. Und wir danken Gott für unsere Arbeitskraft. Nicht jeder lebt ja von seinem Garten, sondern wir gehen zur Arbeit. Und wir danken Gott auch für unsere Arbeitskraft, für unseren Beruf, für unser Einkommen und für unser Bankkonto. Und wir können uns ja mal Gedanken machen, wofür wir Gott alles danken können. Wir können uns ja mal Gedanken machen, wofür wir Gott alles danken können. Ich denke, Hunger hat von uns niemand, dass er jetzt kein Brot hat. Und wir können auch an unser Haus denken, an unsere Wohnung denken, für alles, was wir haben. Und als Christen sagen wir, das ist nicht selbstverständlich. Das haben wir uns nicht einfach alles nur so verdient. Als Christen sagen wir, ja, wir sind tüchtig, wir geben uns Mühe, aber Gott hat uns auch die Kraft gegeben und den Verstand und den Fleiß. Er hat den Regen und die Sonne gegeben, ein Klima, in dem der Weizen wachsen kann und dass wir genug zu essen haben. Und das ist nicht nur unsere Sache, sondern das ist der gnädige Segen Gottes. Wenn wir jetzt in der evangelischen Kirche sind heute, dann wäre hier vorne ein Altar und auf dem Altar Äpfel und Brot und Trauben und Gemüse, alles, was so gewachsen ist, dass wir es im Gottesdienst sehen können und sagen, jawohl, das hast du uns geschenkt.
如果我们在一个新教的教会，教堂的那个主日祭拜的话，我们会看到这个祭坛上面会摆上红苹果面包，还有葡萄，然后大家看到这些就知道神是给我们赐了，赐给我们了哪些东西。
Und die Kinder vom Kindergarten sind dann auch in der Kirche, vielleicht haben ihre Kinder das auch so gemacht, ja, und kriegen dann ein kleines Körbchen und sie tragen das Körbchen dann zum Altar mit einer Birne oder etwas und legen es dort ab. Und dann lernen wir auch die besonderen Lieder, die Erntedanklieder. Und die Kinder lernen sie auch. Also eins, das berühmteste heißt, wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch wachsen und gedeihen steht in des Himmels Hand, der tut mit leisen Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle gute Gabe kommt her von Gott, dem Herrn, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn. Nun, Erntedank wird nicht nur in Deutschland gefeiert, sondern eigentlich alle Völker auf der ganzen Welt feiern dieses Fest. In Japan hat zum Beispiel der Kaiser den Göttern frisch geernteten Reis geopfert. Und ich erinnere mich gern an einen Besuch in Beijing im Himmelstempel. Dort wurde mir gesagt, der Kaiser habe jedes Jahr an einem besonderen Tag um Ernte, um eine gute Ernte für das ganze Volk gebetet. Manchmal denken wir ja heute, es liegt alles an uns, an unserer Technik, an unseren Möglichkeiten, dass wir alles selber schaffen. Und dabei bringen wir das Klima durcheinander und spüren, dass wir selber die Probleme verursachen. Erntedank rechnet mit dem Segen Gottes. Auch in Israel gibt es schon seit Jahrtausenden dieses Erntedankfest. Es gab mehrere Erntedankfeste. Wir müssen uns das so vorstellen. In Jerusalem, in der Hauptstadt, gab es den großen Tempel. Und da war eine Familie auf dem Dorf, die haben dort gelebt und hatten dort ihre Schafe und hatten ihren Weizen, das sie angebaut haben, und sind einmal im Jahr mit der ganzen Familie nach Jerusalem gewandert. Und dann haben sie ein besonderes Schaf ausgesucht, ein Jahr alt, ohne Fehler, ein ganz besonderes Schaf, und das haben sie mitgenommen und haben dort am Tempel geschlachtet. Und die besten Stücke wurden Gott geweiht, also man muss sich das richtig so vorstellen, haben sie das Fleisch auf dem Altar Gott geopfert und hat so gedacht, also da freut sich Gott, wenn er das riecht. Und den Rest haben sie dann selber gegessen und haben ein Fest gefeiert. Und in der Bibel steht dazu, so sollst du fröhlich sein über alles Gut, das der Herr dein Gott dir und deinem Haus gegeben hat. Und jeder wusste, eine gute Ernte, ein gutes Essen ist ein Segen Gottes. In einem alten Gebet heißt es, aller Augen warten auf dich, Herr, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine milde Hand auf und sättigst alles, was da lebt, mit Wohlgefallen. Also Gott macht es Freude, wenn wir satt sind. So wie es den Kindern Freude macht, wenn sie die Vögel im Winter füttern. Aber in der Bibel steht auch, wenn du gegessen hast und satt bist, dann stehen die Kinder nicht einfach auf und rennen in der Gegend rum, sondern sollst du dem Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und das ist auch ganz gut, wenn wir das selber machen. Ich denke, das machen Sie auch zu Hause. Wenn wir dann einfach auch etwas auf dem Tisch haben, dann sagen wir wollen Gott dafür danken und sprechen ein Gebet und sagen zu den Kindern auch, und das ist jetzt auch eure Sache, auch wenn sie es nicht verstehen am Anfang, und wenn sie vielleicht Blödsinn machen oder irgendwie, ist es gut, wenn wir es ihnen beibringen und sie lehren, wir wollen Gott danken für das, was er uns gibt. Und nun am ersten Sonntag im Oktober das Erntedankfest. Wir danken Gott für das gute Land, das er uns gegeben hat. Und wir können es ja dann wie der chinesische Kaiser machen am Himmelsfest. Wir bitten Gott um seinen weiteren Segen. Er hat uns unser Land geschenkt. Ich denke, es ist gut, wenn man mal darüber nachdenkt. Er hat uns unser Land geschenkt. Er hat ihnen China geschenkt, er hat uns Deutschland geschenkt und uns jetzt gemeinsam Heidelberg geschenkt. Und dafür wollen wir Gott einfach auch danken. Und er hat uns Leben und Arbeit und Auskommen geschenkt. Also noch einmal, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, sollst du dem Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Und wir bitten Gott, möge diesen Segen weiter uns bewahren, unseren Arbeitsplatz, unsere Lebenskraft, die Gesundheit, aber auch den äußeren Frieden, möge uns bewahren vor Krieg und Klimakatastrophen. Nun gibt es in der evangelischen Kirche 6 Texte für diesen Erntedanktag. Jedes Jahr kommt ein anderer dran. Und unser Text heute zeigt uns nun noch eine andere Seite des Erntedanktags. Da geht es auch um das Brot, aber noch ein bisschen anders. Da heißt es, brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus, wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entziehe dich nicht seinem Fleisch und Blut. Wenn du niemanden in deiner Mitte unterjochst, nicht mit Fingern zeigst, übel redest, sondern, jetzt zweites Mal, die Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten.
如果你不明别人也不使别人说坏话，而是用你的心将向饥饿的人发怜悯，满足不幸的人，然后你的光就会向在黑暗中升起。耶和华将如愿引导你，并且在干旱中养活你，并使你的骨骼健壮。你将像一个被浇过水的花园。神。Also
der Segen Gottes will sich in meinem Leben und meinem Handeln widerspiegeln. Das gehört ganz eng zusammen. Wenn ich Brot in meiner Hand halte und satt bin, wenn ich genug zu essen habe, dann soll ich mein Brot durchbrechen und dem Hungrigen ein Stück davon geben. Und Gott sagt, das erwarte ich jetzt von dir. Ich werde dich immer da führen. Ich werde dich einen guten Weg führen. Ich will dich auch in der Dürre sättigen. Und, ja. Und du brichst dem Hungrigen dein Brot. Wenn du einen im Elend siehst, dann nimmst du ihn in dein Haus. Wenn du einen nackt siehst, dann kleidest du ihn. Und das gilt jetzt besonders deiner Familie und den Menschen, mit denen du zusammenlebst. Also zeige nicht mit deinem Finger auf die Schlechteren oder auf die Ärmeren. Rede nicht schlecht über sie. Und dann erfreust du deinen Gott und er öffnet dir die Hände für weiteren Segen. In der Geschichte unseres europäischen Glaubens gibt es dazu eine ganz berühmte Geschichte. Sie kennen die Geschichte wahrscheinlich auch. Da lebte im 4. Jahrhundert ein römischer Soldat.
Ihr könnt wissen, dass es in der 4. Jahrhundert ein römischer Soldat gab.
Martin von Tours.
Martin.
Es wird von ihm erzählt, wie er auf seinem Pferd im Winter unterwegs war. Es einem Bettler begegnet. Es war kalt und dieser Bettler hatte nichts Rechtes anzuziehen. Und da hat Martin seinen Mantel genommen und hat ihn in zwei Teile zerteilt und einen Teil dem Frierenden gegeben, zum Schutz im Winter. In Basel, also an der Schweizer Grenze, gibt es eine große Kirche, das große Basler Münster. Und wenn man in diese Kirche reingeht, durch das große Portal, sieht man auf der rechten Seite eine sehr große Gestalt, St. Martin in Stein gehauen, wie er gerade das Kleid zerteilt. Und immer wenn man in die Kirche hineingeht, sieht man St. Martin, wie er das den Mantel teilt. Also so sollen es wir auch machen. Und diese Geschichte hat unser europäisches Denken geprägt. Sie kennen das sicher von Ihren Kindern. Am 11. November ist Martinstag. Und dann hören die Kinder im Kindergarten diese Geschichte, manchmal wird sie gespielt und sie singen dazu Martinslieder. Also das ist klar, brich dem Hungrigen dein Brot oder zerteile dem, der friert, deinen Mantel. Und im Neuen Testament wird es genauso den Christen gesagt, seid gastfrei ohne Murren, öffnet euer Haus, pflegt Gastfreundschaft, ladet auch einmal einen Fremden ein. Das ist guter christlicher Lebensstil und das kann man auch ganz regelmäßig einüben. Nun gibt es natürlich bei uns in Heidelberg in der Umgebung nicht so arg viele Menschen wie damals bei Martin, die auf der Straße sitzen und nichts anzuziehen haben. Jeder hat in der Regel sein Brot zu essen. Also muss man genau hinsehen, um den zu sehen, der im Elend ist. Es mag auch jemand sein, der einsam ist, der gerade ein Stück Zuwendung braucht. Dass ich ein Stückchen von meiner Zeit abschneide und ihm gebe. Es gibt viele Formen von Elend. Auch seelisches Leid. Und da kann ich das, was ich habe, meinen Mitmenschen zuwenden. Auch in der Familie, in der Freundschaft, in der Verwandtschaft. Man kann mit dem Finger auf ihn zeigen, man kann übel über ihn reden. Aber dann schließe ich ihn aus der Gemeinschaft aus. Und wenn ich ihn einlade, wenn ich mein Brot mit ihm breche, dann kann ich ihm Mut machen und so helfen, dass er nicht aufgibt und sein Leben wieder anpacken kann. Vielleicht überlegen Sie heute mal nach dem Gottesdienst, mit ihrem Ehemann, mit ihrer Frau, wenn sie vielleicht in der nächsten Woche einladen wollen oder in den nächsten Wochen, um mit ihm das Brot zu brechen. Wir feiern nachher zusammen das Abendmahl. Und da brechen wir auch miteinander das Brot. Es ist uns ein Zeichen dafür, dass wir in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, aber auch als Christen zusammengehören, sozusagen um einen Tisch sitzen. Unsere evangelische Kirche denkt an diesem Erntedanktag auch an Menschen, die ein bisschen weiter entfernt leben und sammelt für Brot für die Welt. Und es ist gut, wenn wir auch die fernen Hungernden nicht vergessen. Viele Afrikaner machen sich auf den Weg durch die Wüste über das Mittelmeer, um in Deutschland eine Möglichkeit zu leben zu finden. Da kann man auch mit dem Finger auf sie zeigen. Aber in Deutschland gab es auch Hungerzeiten, in denen Familien ausgewandert sind. Vor etwa 200 Jahren sind etwa 1 Million aus Deutschland nach Nord- und Südamerika gezogen, weil sie hier nichts zum Leben hatten. Und sie sind auch dort gut aufgenommen worden. Die Vorfahren von Präsident Trump kommen ja auch aus Deutschland. Nun können nicht alle auswandern. Und deswegen gibt es auch Hilfsprogramme. Aber wir wissen natürlich auch, Geld ist nicht immer die einzige Hilfe. Und Entwicklungsarbeit ist eine sehr anspruchsvolle Hilfe, Aufgabe. Aber wir brauchen uns da überhaupt keine Sorgen zu machen. Manchmal ist es einfach so, wie bei dieser Geschichte mit Martin, da stößt uns Gott einfach an und dann steht jemand vor uns. Vielleicht stoßen wir hier in Heidelberg, auf der Straße, vielleicht im Beruf, auf Menschen aus einem armen Land, lernen die Geschichte kennen und begreifen, dann begreifen wir uns als ein Teil, wo jetzt unser Brot gebrochen werden kann. Und jeder lebt da ganz frei mit seinem Gewissen vor Gott und kann so handeln, wie es ihn sein Herz lehrt. Wenn Gott unser Herz geöffnet hat, dann finden wir auch unseren Platz. In Vers 10 sagt der Prophet: Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt. Das ist sehr schön gesagt. Also es geht nicht zuerst um das Brot, sondern es geht um mein Herz. Und meine Barmherzigkeit, dass jemand mein Herz findet. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt einfach eine christliche Pflicht erfülle, sondern dass ich mein Herz öffne, dass ich Barmherzigkeit übe. Und wo das geschieht, da ist ein Stückchen von der Liebe Jesu wieder hier in dieser Welt. Der Prophet sagt, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. Ich habe das Licht empfangen, mein Leben ist durch Jesus hell geworden. Und indem ich Barmherzigkeit übe, strahlt dieses Licht weiter in meine Welt. Also Erntedank. Wir denken an das Gute, das Gott uns im vergangenen Jahr gegeben hat. Wir danken für das gute Land, in dem wir leben. Wir danken Gott dafür, wenn wir satt geworden sind. Und wir bleiben dabei, die Barmherzigkeit zu üben. Und Gott sagt, dass er dann uns auf unserem Weg weiter begleiten wird, uns auch in der Dürre sättigen wird und unser Leben unter seinem Segen bleiben darf.
Amen.